Ehre. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer eine neue Woche. Die Tops und Flops des Eishockey-Wochenendes mit Bernd Schwickrath. Ich bin ja hyped, Bernd. Wie ist es bei dir?
Sag erstmal, warum ist er hyped? Sag erstmal.
Ich bin insgesamt hyped für diese Woche. Irgendwie jeden Tag Eishockey jetzt in der DEL ab morgen, Dienstag bis Sonntag durch. Dann kurze Pause, dann Deutschland Cup. Also, hey, was gibt Schöneres?
Ja, wird mir so einiges einfallen, aber wir wollen hier nicht thematisieren.
Zieh uns nee, wieder runter, es ist Montag und du ziehst uns wieder runter. Die Leute haben jetzt gerade ihren ersten Arbeitstag, hören in der Mittagspause unseren Podcast und du ziehst die schon wieder runter. Ich muss mich entschuldigen bei euch für Bernd Schwickrath. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ihm geht es, glaube ich, auch gut, so wie ich ihn sehe, aber er will einfach die Euphorie nicht matchen. Er matcht die Euphorie nicht.
Ich will nur sagen, dass es nicht das Allergrößte ist, dass jetzt jeden Tag Eishockey gespielt wird. Aber es ist schön, absolut, gar keine Frage. Aber wir gucken jetzt erstmal zurück, nämlich aufs Wochenende und ich würde sagen, wir beginnen mal wieder bei der DEL und das große Thema, wer kann es anders sein? Die Augsburger Panther. Was ist denn da los? 7. Sieg in Folge und jetzt werden auch Top-Teams mal easy hergespielt, Ingolstadt und Berlin. Und ich meine, das waren ja jetzt keine ergaunerten Siege, so wie man das von solchen Teams eigentlich erwarten könnte. Nee, die waren verdient, oder?
Ja, vor allem, weil die Offensive halt einfach brutalst läuft aktuell bei Augsburg. Jetzt am Wochenende hat Blank dreimal getroffen. Grenier ist ja sowas jetzt. In 8 Spielen in Serie hat er gepunktet. 15 Punkte in diesen 8 Spielen, also fast 2 Punkte pro Spiel. Peyton Jones hinten, ja, also Gartag hat am Anfang gut gehalten, der ist jetzt aktuell nicht mit dabei. 5 Starts in Serie gewonnen, 91,6% Fangquote da. Bei diesen 7 Siegen, die sie jetzt gehabt haben, bis auf einmal mindestens 4 Tore von Augsburg. Also sie machen es schon nicht nur über die Offensive, aber die Offensive läuft. Blank angesprochen, Grenier angesprochen, Bastek hat 3 Game-Winner gehabt. Also läuft, ja, auf jeden Fall.
Ja, vor allem müssen wir auch mal reden, was Blank und Grenier da gemacht haben. Also in der Verlängerung gegen Berlin, das war schon ein heißes Tor, ne? Also ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob das von Anfang an so geplant war, aber ich meine, die laufen 2-1 und dann spielt Blank rüber zu Grenier und dann läuft dann einmal ums Tor rum, läuft sich wieder frei und kriegt den Pass dann. Also das war echt ein richtig schönes Tor.
Ja, also kann schon sein, dass das so ein Set-Play ist für die Verlängerung, wenn du weißt, da gibt es mal irgendwie Konter auch, aber habe ich so, glaube ich, auch noch nie gesehen, vor allem in welcher Ruhe die spielen. Wenn es läuft natürlich, dann spielst du das auch ruhig aus.
Ja. Ja, wo es nicht läuft, unser erster Flop, die Iserlohn Roosters, schon wieder beide Spiele verloren, 1-3 in Wolfsburg, 1-2 gegen Nürnberg, mittlerweile jetzt 5 Niederlagen in Serie und nur 1 der letzten 11 gewonnen und wenn wir auch mal gucken, die schießen keine Tore, ne? Also wie gesagt, 1-3, 1-2, das ist alles viel zu wenig. Und wir hatten uns ja vor der Saison schon darüber unterhalten, ja, da sind ein paar ganz gute Offensivleute. Unter anderem sind Daniel Fischbuch geholt und ein paar auch behalten. Defensiv könnte eher das Problem sein, aber aktuell, finde ich, ist das Problem eher die Offensive.
Ja, die Offensive wird ja auch angekurbelt von hinten und ich finde, also jetzt bis gestern jetzt in war ich ja auch in Nürnberg, da ist Matthias Lessen da noch ausgefallen. Wer ist so der absolute, also ich finde, Okbekele sticht da brutal raus im Aufbau. Es liegt aber einerseits daran, dass er gut ist natürlich, aber andererseits, dass er auch wirklich mit Abstand, was Scheibenführung und so weiter anbelangt, Skating anbelangt, da der beste Verteidiger ist bei den Iserlohn Roosters. Aber du hast schon recht, halt über die komplette Saison 1,93 Tore pro Spiel, keine 2 Tore pro Spiel. Die haben genau ein Spiel nach 60 Minuten gewonnen, das war am ersten Spieltag gegen Ingolstadt, als Ingolstadt noch nicht eingespielt war, 3-2. Und danach hatten sie dieses Spiel gegen Nürnberg, erinnere dich, als sie 1-4 und 5-6 zurück waren, 1-4 und 4-5 und danach aufgeholt haben und im Shootout dann Fischbuch zweimal getroffen haben und dann 4-3 gegen Dresden nach Verlängerung. Das waren die Siege von den Iserlohn Roosters. Ich muss aber auch sagen, weil jetzt kommen wir Richtung Deutschland Cup und macht sich so ein bisschen Gedanken, welche Trainer sitzen eigentlich auf dem Schleudersitz. Ich weiß gar nicht, ob du das am Trainer festmachen kannst. Man muss einfach auch sagen, die Mannschaft spielt halt so, wie sie spielen kann, glaube ich. Also klar kannst du auch mal sagen, ein bisschen Pech, knappe Niederlagen auch mit dabei gewesen, aber wenn du halt 1-2 knapp verlierst, dann ist es halt doch wieder die Offensive, die es in dem Fall halt dann nicht gerichtet hat. Und ganz interessant war auch jetzt gestern, wir haben dann immer wieder im Spiel auch die Puckbesitzstatistiken eingeblendet. Da gibt ja oft dann auch so einen Live-Kommentar, man schießt sich auf sowas ein, aber das war dann schon auffällig, dass Iserlohn deutlich mehr Puckbesitz hatte. Aber ich meine, Nürnberg ist halt nach vorne gekommen, zack, 2-3 Pässe, dann kommt der Abschluss, ne? Und dann bringt dir halt der Puckbesitz auch nichts. Also wenn du die Scheibe am Schläger hast, stell dir vor, du baust auf, 20 Sekunden brauchst du, bis du rauskommst und dann verlierst du die Scheibe in der blauen Linie und die anderen haben die Scheibe 3 Sekunden und machen halt das Tor. Dann hast du 10-mal so lange die Scheibe gehabt, aber es bringt dir halt nichts. Also das sieht aktuell nicht gut aus und zwischenzeitlich waren sie ja sogar, als Dresden parallel geführt hat, gegen Bremerhaven war sogar dann Iserlohn punktgleich mit Dresden, mit dem Tabellenletzten.
Das wollte ich gerade ansprechen. Das ist natürlich alles so ein bisschen trügerisch gerade in Iserlohn, weil man sich eigentlich denkt, gut, wir sind nicht Letzter, wir haben nur 3 Punkte Vorsprung, aber 8 Punkte nach 14 Spielen sind schon extrem wenig. Also wir wollen uns jetzt nicht hochrechnen, aber das ist ja eine ganz klare Abstiegsbilanz. Also du hast halt das große Glück, und dann kommen wir zum zweiten Flop, dass Dresden halt nach wie vor immer noch alles verliert. Ne? Also 11 Niederlagen in Serie. Ich meine, da haben wir jetzt oft genug drüber gesprochen, wollen wir wieder alles eingehen, aber wir müssen natürlich über Jussi Olkinuora reden, der am Wochenende seine ersten beiden Spiele gemacht hat. War knapp über 90% Fangquote, aber ja, hat auch 7 Gegentore kassiert, muss man auch klar sagen. Und was natürlich auch noch hinzukommt, da ist jetzt auch ein bisschen Unruhe. Also wer das Interview mit Matthias Roos gesehen hat beim Spiel zuvor, ich sag mal so, die Laune oder das Verhältnis zu Herrn Hudacek scheint nicht mehr das allerbeste zu sein. Ne?
Aber wie soll da auch die Laune gut sein? Du hast eine Euphorie, steigst auf und merkst dann von Anfang an, boah, wir können hier einfach nicht jedes Spiel mithalten. Wir haben immer wieder unsere Momente, aber es reicht einfach aktuell nicht. Und also sie haben 31 Tore geschossen und jetzt auch nicht so, dass sie deutlich mehr Chancen hatten für mehr Tore. Es ist eigentlich ziemlich genau das, was sie expected hatten. Und sie haben halt dazu auch die meisten Gegentore kassiert und die meisten Gegentore im 5 gegen 5 kassiert. Und ja, es sind halt überall, wo du hinschaust, alle Statistiken, sieht es halt bis vielleicht auch ein bisschen auf die Special Teams, sieht das halt nicht gut aus. Und es sind einfach so ein paar Spieler, die da wieder offensiv haben auch schon oft genug angesprochen. Natürlich, die haben Parkson und Ortega und jetzt Fox auch getroffen hat, die halt einfach dieses Tempo schon so ein bisschen gewohnt sind, aber es sind einfach zu viele Spieler auf dem Eis, die dieses Tempo noch, Fragezeichen, nicht gehen können. Ich kann es nicht beantworten, aber auch da muss ich sagen, nochmal kurz auf den Trainer, kannst jetzt auch nicht sagen, du kaust den Trainer raus, weil ich meine, ich denke, er wird schon ungefähr das rausholen aus der Mannschaft, was die kann, ne? Und der hat einfach auch den Kredit jetzt Niklas Sundblad mit im Aufstieg, kennt die Liga auch schon, also genauso wie in Iserlohn wäre jetzt, glaube ich, da ein Trainerwechsel auch nichts, was bringt.
Ja, richtig. Kommen wir mal zum Top. War ein Trainerwechsel da schon wieder in Diskussion? Nee, ich glaube noch nicht. Aber München ist natürlich auch nicht gut gestartet. Aber am Wochenende sah es mal wirklich besser aus. 2 Siege, insgesamt sogar 3 in Serie. Und was ist mit Tobi Rieder los? Ich meine, okay, der ist vergangene Saison auch stark gestartet, bis er seine Gehirnerschütterung hatte, die ihn wirklich sehr zurückgeworfen hat. Aber jetzt scheint er wieder so richtig der Tobi Rieder zu sein, den die München ja sicher erhofft hatten. Ne? 3 Tore, 2 Vorlagen, auch Yasin Elis mit 4 Assists. Also in München geht's so langsam wieder bergauf.
Ja, und du hattest ja Rieder in der vergangenen Saison, hat er diesen brutalen Slump gehabt, als er da, was waren es, 20 oder 21 Spiele in Serie, 21 waren es sogar, in Serie nicht getroffen hat und dass der jetzt funktioniert. Natürlich einfach, der Spieler hat das, was er kann, ne? Das ist ein schneller Spieler, ist Unterzahl, der hat in der NHL einfach lange die Roleplayer-Funktion übernommen. Jetzt muss er natürlich auch ein bisschen mehr scoren und da wird er auch dran gemessen und das ist auch völlig okay, dass er daran gemessen wird und 5 Punkte in 2 Spielen ist natürlich jetzt ein guter Wert. Aber jetzt sind wir im Süden gewesen, haben Augsburg und München angesprochen. Wir haben schon so einen kleinen Rüffel bekommen, warum wir Ingolstadt nicht ansprechen. Es war halt dann jetzt nach dem letzten Spiel gegen Augsburg, dass sie verloren haben. Also sie haben jetzt nicht 2 Siege am Wochenende geholt, weil sie eben am Donnerstag gegen Augsburg verloren haben. Aber jetzt am Sonntag 5-2 gegen Mannheim. Da hat dann Riley Barber ausnahmsweise mal nicht getroffen. Der hatte vorher 4 Spiele in Serie mit mindestens einem Tor. Insgesamt waren es 5. Aber dann macht der Kenny Agostino den Hattrick. Und überhaupt auch da diese Offensive. Bei ihren Siegen, die Ingolstädter. 1x7 Tore, 2x6 Tore, 2x5 Tore, 2x4 Tore. Und 1x3 Tore, das war schon die Ausnahme. Also sie regeln es auch über die Offensive und das war ein Spitzenspiel, Ingolstadt gegen Mannheim. Und ich habe es nicht gesehen, weil ich dann noch auf der Rückfahrt war von Nürnberg, aber Tempo muss brutal hoch gewesen sein, auch am Anfang von Mannheim. Aber Ingolstadt hat das dann in den Griff bekommen und ja, schlägt den Tabellenführer.
Ja, reden wir mal über einzelne Leute, vor allen Dingen Verteidiger, die sehr viel punkten, nämlich Maxim Matuschkin ist mittlerweile wieder richtig gut drauf, hat 2 Tore, 3 Vorlagen beim 7-3 alleine gegen Bremerhaven gemacht, also 5 Punkte in einem Spiel, überhaupt Frankfurt, ne? Also wir haben ja anfangs sehr, sehr negativ über die erzählt, die haben wirklich die Kurve bekommen und Marcel Brandt, ne? Also wieder 3 Spiele in Serie getroffen, dabei 4 Tore gemacht, allein 2 Stück in Dresden, schöner Hammer wieder von der blauen Linie ausgepackt und wir müssen darüber Torhüter reden, Hendrik Haukeland wieder richtig heiß unterwegs, war 3. Shutout schon am Wochenende und am Wochenende fast 96% Fangquote, aber auch in Köln gab es einen 9-Torwart und der hat auch nicht den allerschlechtsten Einstand gehabt.
Ja, anders als Olkinuora, der 2 Niederlagen kassiert hat, der andere Finne, der neu gekommen ist, ein Tor, Janne Juvonen, Shutout bei seinem ersten Start. Ja, und das war dann wieder nicht so gutes Spiel von Frankfurt. Ein 5-0 sieht der Kölner Haie gegen die Löwen Frankfurt und ich habe noch einen anderen Torwart, den ich gestern ja gesehen habe, mit Niklas Treutle und klar, jetzt übers komplette Wochenende das erste Spiel hat er auch verloren. In Schwenningen hat er auch 5 Gegentore kassiert. Ich auch sagt, da kann er gar nicht so viel machen. Aber jetzt gegen die Iserlohn Rooster 96,4% Fangquote. Hat wirklich einen sehr, sehr sicheren Eindruck gemacht. Und auch nicht so einfach für ihn die Situation. Du kriegst mit Fitzpatrick da schon Import-Goalie vor die Nase gesetzt, aber jetzt hat beide Spiele am Wochenende deutlich gemacht, weil er doch die Leistung gezeigt hat. Und vielleicht hilft ihm das auch, dass er eben mal einen hat mit Fitzpatrick, der dann auch sicher wahrscheinlich den Großteil der Spiele machen wird. Und Teutle kann sich dann auf so diese paar Einsätze konzentrieren. Und am Wochenende war das vor allem dann am Sonntag gegen Iserlohn richtig stark.
Apropos Torhüter, in Bremerhaven haben wir ja seit Jahren sehr gute Torhüter und unter anderem auch einen Ex-Nürnberger jetzt, aber der Top-Torwart, der fällt erstmal aus, Christoph Kudelski, ist verletzt und das merkt man den Bremerhavenern doch schon an. In den letzten 6 Spielen nur noch 2 gewonnen und ja, das waren jetzt auch 2 Siege gegen Dresden, nicht, dass sie nicht zählen würden, aber ist natürlich was anderes, ob du gegen Dresden spielst oder gegen Mannheim und da fallen gerade relativ viele Gegentore und es gibt auch noch weitere Verletzte, ne? Jan Urbas ist verletzt, Brugisser wird am kommenden Wochenende auch noch fehlen, also Bremerhaven ist gerade so ein bisschen Delle, würde ich sagen.
Ja, und vor allem Kudelskis, das hat sich nicht so gut angehört. Ne? Da fiel schon das Wort Olympia. Also du willst in der Olympiasaison natürlich auch nicht, dass sich die Spieler verletzen von Sebastian Furchner. Es wird länger dauern und es wird Monate dauern bei Kudelskis. Und dann ist halt auch die Frage, was machst du da auf der Torwartposition? Weil, also Hungerecker ist kein Franzreb, würde ich sagen. Ne? Also das ist dann schon einer, der dann eher den Backup gibt für Kudelskis. Also mal schauen, was Bremerhaven da noch macht. Und das ist gesagt, weitere Verletzungen. Auch Urbas vor seiner Verletzung war er 3 Spiele ohne Punkt. Der ist ja überragend reingestartet in die Saison, hat jetzt eben auch, finde ich, das richtige Wort dann von dir, so eine Delle und das gilt für die Fischstamm-Pinguins insgesamt.
Ja, und überhaupt müssen wir über Verletzungen reden. Also klar ist jetzt nicht neu, dass im Eishockey sich Spieler verletzen oder generell im Profisport, aber es sind schon viele große Namen raus. Auch so ein Wismar, so ein Nimmelein, Will Graber und so. Also es gibt schon sehr viele Teams, die gerade wirklich absolut auf Leistungs- oder auf absolute Leistungsträger verzichten müssen.
Ja, und dann eben nicht irgendwie so fällt erst einmal aus oder Einsatz fraglich, sondern halt, wenn es gleich heißt, mehrere Monate, dann ist es halt klar, okay, dann geht es halt darum 2-3 Monate, dann verpasst du halt einfach einen Großteil einfach der Saison und nachdem ich gestern, wie gesagt, in Nürnberg war, da tut es natürlich besonders weh, wenn dir die ersten beiden Center ausfallen mit Graber und Meyer. Graber mit der Sprunggelenksverletzung. Meyer hat es versucht, mit der Verletzung zu spielen, wird jetzt operiert und insgesamt 5 Stürmer, die da ausfallen bei Nürnberg, das ist auch nicht zu kompensieren. Schauen wir mal von der DEL ja, in die richtige Eishockey-Liga, in deine Liga, in die DEL2, da wo es halt so richtig abgeht. Ja, das ist einfach. Das ist einfach dein Niveau und deswegen sind wir jetzt in der DL2.
So ist es. Und wir gucken nur ungefähr 30 Kilometer von meiner Haustür aus weg, nämlich nach Krefeld. 3. Sieg in Folge. Am Wochenende 4-2 gegen Lausitz und 7-1 gegen Kaufbeuern. Und war jetzt nicht der erste 7-1 Sieg der Saison. Und die Krefelder sind wieder richtig heiß dabei, haben ja noch ein Spiel weniger als Kassel, deswegen ja, sind ich ganz oben dabei, wenn Dane wieder mit 3 Toren und einer Vorlage und Adam Pale. 7 Tore in den letzten 4 Spielen, gar nicht schlecht, aber es gibt auch einen jungen Torhüter in Krefeld und da erzählt der Fetzer euch jetzt was zu.
Julius Schulte heißt, er ist 21, erste beiden Spiele in dieser Saison für ihn, beide gewonnen, 1,5 Gegentore pro Spiel und 93,6% Fangquote, finde ich auch geil, wir sprechen da jetzt in der DL2, finde ich oft über Imports, teilweise Spieler, die ihre erste Saison da spielen, vorher in internationalen Ligen vielleicht mal erste Liga gespielt haben, aber ich finde, wir müssen auch in der DL2 mal auf die jungen Spieler schauen, die dann ja sich da vielleicht auch anbieten dann für eine DL-Karriere oder halt zumindest da ihre Spielzeit bekommen. Und was Ähnliches gilt ja für einen Torwart der Regensburger, für Jonas Neffin, 94,3% Fangquote und 1,8 Gegentorschnitt, das ist insgesamt natürlich die Statistik. Bester Torwart der Liga aktuell in Regensburg und auch für die läuft's.
Ja, und das war auch nötig, dass er in Neffin so eine Leistung zeigt, weil Regensburg war ja in letzter Zeit nicht ganz so gut, trifft ja das Tor nicht ganz so oft, aber jetzt gab es ein 2-1 gegen Nauheim, 6-2 in Freiburg und Herr Morley hat auch einen Hattrick gemacht, also Regensburg auf jeden Fall ein Top. Ein Flop allerdings ist Freiburg, das Team, gegen das Regensburg gewonnen hat, Tabellenletzter, wie gesagt, 2-6 gegen Regensburg, aber auch 3-6 gegen Ravensburg, davon nur ein Sieg aus den letzten 6 Spielen und da müssen wir vor allen Dingen über die Defensive reden. Ne? Von diesen Niederlagen gab es, also in diesen Niederlagen gab es 4x6 Gegentore und 1x5 Gegentore. Also wie willst du da ein Eishockeyspiel gewinnen? Du kannst ja nicht erwarten, dass du selber 7 oder 8 Tore machst. Also das ist schon sehr wenig, was gerade in Freiburg passiert, ehrlich gesagt.
Ja, letzter und vorletzter. Die Freiburger haben Probleme mit der Defensive. Bad Nauheim als Vorletzter hat Probleme mit der Offensive. Verliert jetzt 1-2 in Regensburg und 1-3 gegen Rosenheim. Waren die Niederlagen 2 und 3 in Serie. Und die haben halt nur 32 Tore geschossen. Zweitschlechtester Wert. Also da ist die beiden Mannschaften, die halt einmal Freiburg Offensive und einmal Freiburg Defensive und einmal Bad Nauheim Offensive, die einfach da extreme Probleme haben hinten in der Tabelle. Was machen wir mit Bietigheim?
Was machen wir mit Bietigheim? Sagen, kommen wir mal zu dem Team, was noch letztens richtig schlecht war. Gut, wir haben vergangene Woche schon gesagt, hey, 2 Siege in Folge. Aber ich meine, das kann ja mal passieren, dass man irgendwie mal doch dann irgendwie 2 Spiele gewinnt. Aber jetzt kamen direkt die nächsten beiden. Also wir reden davon, dass Bietigheim mit 4 Siege in Folge hat und auch nicht gegen irgendwen. Also erstmal 4-3 gegen Düsseldorf gewonnen, wo sie im letzten Drittel noch 1-3 zurücklagen und dann jetzt 4-3 gegen Landshut gewonnen, wo sie auch spät zurücklagen. Also beides mal wirklich starke Moral gezeigt. Wie gesagt, insgesamt jetzt 4 Siege in Folge und vor allem diese Top-Reihe, ne, mit Fonstad, Dugan und Zintek, die läuft richtig heiß und Dugan hat jetzt mittlerweile, also hat allein am Wochenende 5 Vorlagen gegeben und ist insgesamt mit 10 Toren und 10 Vorlagen Topscorer der ganzen Liga. Auch nicht so schlecht für jemanden, der in Bietigheim spielt.
Ja, dann sind wir bei einem eben so einem Importspieler, der zuletzt halt für AHL und ECHL gespielt hat. Dugan zweimal die 20-Tore-Marke geknackt, zuletzt in der ECHL bei den Fort Wayne Comets war da auch Kapitän und ein gewisser Sebastian Böhm, der ja durchaus auch so Spieler, die noch nie gehört. Er meint, vom Talent her wäre Dugan auch in der DEL ein außergewöhnlicher Spieler, ist jetzt aktuell Topscorer der DEL2 mit 10 Toren und 10 Vorlagen, also 20 Punkten in 12 Spielen.
Das sieht ganz gut aus, ne? Dann noch ein Flop, nämlich die Unterzahl der Düsseldorfer EG. Da hat Herr Dugan auch groß zu beigetragen, denn die DEG hat am Freitag hier alle 3 Tore bis zur Verlängerung in Unterzahl kassiert. Hat ja, wie gesagt, 3-1 geführt und dann noch 2 späte Tore kassiert und jeweils Unterzahl. Und ja, Sonntag war es ein bisschen besser bei dem 1-0 gegen Weiden, aber insgesamt nur 72,5% Unterzahl. Das ist extrem wenig, muss ich sagen.
1-0 gegen Weiden. Ich sage ja, das ist deine Liga. Da geht
das. Das ist meine Liga. Aber wir haben noch einen Top aus Düsseldorf, der nämlich gerade eben verkündet wurde. Die DEG wird ja 90 Jahre alt. Eigentlich offiziell am 8. November. Da ist aber ja Deutschlandcup-Pause. Also hat sie sich überlegt, sie macht am Sonntag, am kommenden Sonntag, das Spiel gegen Rosenheim quasi zum Jubiläumsspiel. Und dafür hat sie gerade verkündet, gibt es neue Trikots. Alle Sponsoren verzichten extra darauf, dass sie an dem Tag auf dem Trikot sind. Und wer ist stattdessen auf dem Trikot? Die Toten Hosen. Es wird eine Sondermerch-Linie geben zwischen der DEG und den Toten Hosen. Und ich gehe mal davon aus, das dürfte wahrscheinlich das meistverkaufte Trikot der Vereinsgeschichte werden.
Ja, und sie gehen alle zur DEG und würden nie zum FC Bayern München, niemals zu den Bayern gehen.
So interessant, welches Lied dir als erstes einfällt, aber gut.
Nein, ich kenne bessere, aber ich finde, da kannst du ganz geil mitsingen.
Ja, absolut, absolut. Die werden auch alle da sein wohl am Sonntag und da wird es bestimmt rund gehen, vor allen Dingen in der Kasse. Und das ist ja auch nicht ganz so schlecht für Düsseldorf, wenn da ein bisschen Geld in die Kasse kommt. Und die Toten Hosen haben ja früher schon mal geholfen. Erinnern wir uns zum Beispiel an den Metro-Ausstieg 2012. Da haben die ja sogar ein Benefizkonzert für die DEG gespielt. Und damals gab es ja schon ein Trikot. Und ja, da gibt es ja immer wieder Aktionen zwischen Band und Club.
Schauen wir aus der DEL2 zu den Frauen, einmal in die DFL und einmal zur Nationalmannschaft. Antje Sabautzky ist jetzt Rekordspielerin in der DFL, hat ihr 395. Spiel gemacht, hat Mona Pink abgelöst, die lange im Planet gespielt hat. Bei Sabautzky ist Memmingen der Club, die ist 35, mittlerweile hat die komplette Karriere in Memmingen gespielt, 18. Saison aktuell, 6 Meisterschaften auch geholt, zuletzt ja 3-mal in Serie, Memmingen Meister, also Gratulation an Antje Sabautzky, gehört was dazu, fast 2 Jahrzehnte in einer Liga zu spielen.
Ja, und wenn man mal darauf guckt, was der DEB dann gestern verkündet hat, nämlich die Nationalmannschaft, also die besteht ja quasi nur aus Memmingerinnen, also nicht nur natürlich, aber da sind sehr viele Spielerinnen aus Memmingen bei. Das sieht schon gar nicht so verkehrt aus, aber da kommen wir nämlich zum Flop bei den Frauen. Es gibt auch eine nicht so gute Meldung, denn Nina Jobst-Thmiss, die Abwehrchefin sozusagen oder eine der wichtigsten Abwehrspielerinnen aus der PWHL, hat sich verletzt und man weiß nicht genau, wie lange sie ausfällt, das wurde nicht kommuniziert, aber es ist noch nicht mal so, zumindest wie ich das in der Eishockey News lese, nicht mal klar, ob sie überhaupt vor Olympia nochmal fit wird. Und das wäre natürlich richtig bitter, erstens für sie selbst, aber natürlich auch für die Mannschaft.
Ja, das wäre natürlich ein Riesenverlust, wenn die ausfallen würde. Das heißt eben 2 PWHL-Spielerinnen dabei mit Sandra Abstreiter und mit Laura Kluge. Und ansonsten ja auch bei den College-Spielerinnen, die waren auch letztes Jahr nicht mit dabei. Svenja Vogt ist dieses Mal mit dabei. Die Welke-Zwillinge sind nicht mit dabei. Das heißt also auch diese Triplet-Line mit den Welke-Zwillingen und Svenja Vogt, die wird es so nicht geben beim Deutschland-Cup. Und es ist ja einfach das Testturnier für die Olympischen Spiele. Insofern ja schon bitter, dass wir da sowohl in der Offensive als auch in der Defensive Spielerinnen haben, die nicht mit dabei sind.
Ja, und für sie natürlich auch besonders bitter, weil ich meine, sie hat es jahrelang im College dafür gekämpft, irgendwie diesen Profivertrag zu kriegen, den hat sie bekommen und will jetzt auch in ihrer Heimatstadt dann auch noch angreifen. Und so lange dauert es ja auch nicht mehr bis zur PWHL-Saison und dann bist du jetzt komplett in der Zeit, wo du dir deinen Platz im Team erkämpfen müsstest, raus. Das ist schon sehr bitter.
Dann geht's weiter nach Europa. Da ist, finde ich, der große Top in Schweden, Oskar Lindberg von Skellefteå. Den haben wir hier schon ein paar Mal angesprochen als Topscorer. Weil der hat 26 Punkte jetzt in 15 Spielen, 13 plus 13. Und ich weiß nicht, was da irgendwie rausgefunden, dass das historisch ist. Ja,
ich habe einfach einen Instagram-Kanal angeguckt, wo das steht. Also das war bei Hockey Worldwide, da steht halt, dass es angeblich der beste Punkt pro Spielwert ist seit 1983 in der schwedischen Liga. Also wenn er das so durchzieht bis Ende der Saison, hätte er den besten Punktwert seit fast 40 oder mehr als 40 Jahren.
Ja, und wenn er es durchziehen würde, wären es 45 Tore, 45 Vorlagen in 52 Spielen, also 90 Punkte, dazu wird es nicht kommen. Aber schon interessant, dass du in dieser schwedischen Liga so fast ausschließlich, möchte ich sagen, oder zum großen Teil entweder Spieler hast, die jetzt eine NHL-Karriere dann starten werden, ja, die mit 18, 19, 20 da spielen und vielleicht schon gedraftet sind und dann halt eben solche wie Oskar Lindberg, der auch in Skellefteå geboren ist, das war sein Jugendteam, dann hat er lang in der NHL gespielt, bei den Rangers, bei den Vegas Golden Knights, bei Ottawa war er dann noch und dann ist er wieder zurück nach Europa, hat noch die Schweiz mitgenommen, die KHL mitgenommen, aber eben seit 2023 wieder bei seinem Heimatclub bei Skellefteå und das ist dann, finde ich, auch verständlich, da bist du so um die 30 vielleicht auch, hast eine Familie gegründet, gehst wieder zurück in die Heimat. Und was ja auch so ein weiterer Punkt ist, auch Lindberg hat in seinen jungen Jahren sicherlich erfahrene schwedische Spieler an seiner Seite gehabt, die ihm mal geholfen hat bei seiner Karriere und das macht er jetzt wiederum bei Skellefteå.
Jetzt bleiben wir mal in Nordeuropa und in Finnland reden wir jetzt nicht darüber, was da konkret am Wochenende passiert ist, sondern da gibt es eine Entwicklung, die eventuell das ganze finnische Eishockey erschüttern könnte. Wir reden nämlich von den großen fünf Teams, HIFK, Ilves, Tappara, TPS und Kärpät. Das sind jetzt aktuell sportlich bestimmt nicht die größten Teams. Also gerade HIFK und Ilves, haben wir jetzt oft schon drüber gesprochen, sind ja total in der Krise. Aber das sind natürlich grundsätzlich von ihrer Reputation und von ihrem Standing her sind das schon die größten Teams. Und die haben keinen Bock mehr auf diese 16er-Liga, ne? Ihr wisst ja, in Finnland gibt es keine 12er oder 14er Liga, sondern es gibt 16 Teams. Und Finnland ist ja gerade auch von der Einwohnerzahl her nicht das allergrößte Land und hat auch nicht so viele große Städte. Und jetzt sagen halt die großen Clubs, ey, das ist zu viel, wir müssen reduzieren. Aber all diese Versuche haben bisher nichts gebracht und jetzt gibt es Berichte unter anderem vom Sportsender MTV, ich hoffe, ich spreche den richtig aus, Urheilu. Das ist übrigens der Sender, bei dem der Kollege, der finnische Ligachef, auch vor ein paar Monaten mal gesagt hat, dass er keinen Bock mehr auf die CHL hat. Also irgendwie ist dieser Sender immer dann zur Stelle, wenn irgendwie große Umbrüche anstehen. Auf jeden Fall drohen laut dem Sender diese fünf Teams jetzt damit, die Liga zu verlassen und eine eigene Liga außerhalb der Verbandsstrukturen zu gründen, nämlich so eine gerade Finnish Super League mit dann deutlich weniger Teams. Ende November soll es ein Treffen geben, da soll dann nochmal richtig besprochen werden, ob jetzt irgendwie die große normale Liga reduziert wird und wenn nicht, sagen die, okay, dann spielt ohne uns. Also, keine Ahnung, ob es so passiert, gibt ja auch immer erstmal viele Drohungen, aber in Finnland ist gerade schon einiges los.
Und weißt du, wen sie da für die Superliga, für dieses Thema bei dieser Besprechung einfliegen werden? Ein gewissen Karl-Heinz Rummenigge.
Wer ist das?
Karl-Heinz Rummenigge ist auch so ein Super League-Vertreter. So. Karl-Heinz Rummenigge wird da kommen.
Ja, und den Typ von Real Madrid, ne? Der ist auch großer Freund davon. Ne?
Sorry, ist mir gerade so. Stimmt natürlich nicht, ist mir gerade so in den Kopf geschossen. Das muss
ja klar, raus. Allen. Das lag auf der Straße, das Thema.
Gut,
okay, Schweiz. Zürich hat mal wieder ein Spiel gewonnen. Hurra.
Ja. 8 Niederlagen war das vorher in Serie über alle Wettbewerbe. Das ist auch krass, ne? In der Liga und in der CHL. Puh.
Ja. Krass, ne?
4-1 jetzt in Kloten, vorher haben sie nichts getroffen. In diesen 8 Spielen nur 10 Tore, was ja auch Wahnsinn ist, wenn du so Leute wie Malgin und André Getter und wie sie alle heißen da in dem Line-Up hast. Ja. Nie mehr als 2 Tore in 8 Spielen, also wirklich auch eine Offensivkrise, aber jetzt zumindest wieder ein Sieg in Kloten.
Ja, und in Tschechien, Trinec, dreht Wetter völlig am Reifen. 7 Siege in Folge, jetzt schon 8 Punkte Vorsprung und noch ein Spiel weniger als der Verfolger. Und vor allen Dingen, da geht's eher um die Defensive, also natürlich, die schießen auch Tore, aber da geht's um die Defensive. In den letzten 4 Spielen insgesamt nur 3 Tore kassiert.
Tschinec.
Tschinec, das ist auch schon nicht Trinec.
Na, Tschinec. Genau, Tschinec wird hinten, glaube ich, und Tschinec, da ist so ein Hackel auf dem R. Genau, und jetzt sprechen wir nochmal nach. Karl-Heinz Rummenigge.
So, ist das gut für dich?
Ja, wunderbar. Jetzt sind wir in der NHL, da kannst du Englisch sprechen, da fühlst dich, glaube ich, wohler.
So ein bisschen zumindest. Ja, aber wo fangen wir an in der NHL? Erstmal Lukas Reiche, ist ein Top, oder? Dass er jetzt Chicago verlassen durfte und nach Vancouver geht, hat im ersten Spiel direkt mal zweite Reihe Center gespielt. Also natürlich ist es grundsätzlich kein Top, dass er es nicht in Chicago durchgesetzt hat, das hat er sich ganz anders vorgestellt, weil er ja auch Blackhawks-Fan in seiner Kindheit war, wie er gesagt hat, damals beim Draft. genervt. Aber ich glaube, für ihn ist es trotzdem eine gute Sache, dass er jetzt mal einen Neustart kriegt, ne?
Ja, und vor allem, das ist halt, der hat jetzt oft vierte Reihe gespielt in Chicago. Das ist halt kein Grinder, ist er überhaupt nicht. Also der kann laufen, der kann zocken, der kann hoffentlich dann auch scoren, aber der ist, also klar muss er sich in der vierten Reihe dann auch nach oben arbeiten, aber das ist einfach nicht seine Rolle. Und das ist ein First-Round-Pick. Das ist natürlich jetzt auch keine Garantie, dass du in den Top 6 spielst, aber von den spielerischen Fähigkeiten oder vom Spielertyp Lukas Reichel ist er da. Center, zweite Reihe, denke ich, besser aufgehoben. Mal schauen, ob er sich da auch wohler fühlt. Jetzt einfach mit Neustart ist, glaube ich, das Wichtige. Der Top ist einfach, dass er die Möglichkeit bekommt, sich dann da jetzt neu zu beweisen bei den Canucks.
Thema Neustart, meinst du, die New York Rangers brauchen einen? Also, was ist denn da schon wieder los? Erinnern wir uns, dass die vor 2 Jahren waren die noch die beste Mannschaft der Liga, haben die President's Trophy gewonnen. Dann letztes Jahr schon die Playoffs verpasst, totale Enttäuschung. Dieses Jahr soll es jetzt endlich wieder bergauf gehen, aber es funktioniert halt gar nichts. Schon wieder 3 Niederlagen in Folge, jetzt letzter im Osten, also wirklich auf Platz 16. Zweitschlechteste Offensive, Powerplay nur 16%. Wobei, das Kuriose ist ja, dass die Rangers eigentlich von den Spielanteilen gar nicht schlecht sind. Sie haben den drittbesten Expected Goals Wert der ganzen Liga, aber sie treffen halt das Tor nicht. Sie haben unter 7% Erfolgsquote und das kann man auch auf einzelne Spieler runterbrechen, nämlich Herr Lafrenière, vor nicht allzu langer Zeit mal Nummer 1 Pick, vorhin Stützle, hat nur ein Saisontor. JT Miller und Panarin jeweils nur 2 Saisontore. Also offensiv funktioniert da gar nichts. Und Shesterkin im Tor und Quick, die zeigen ja richtig gute Leistung. Würden die das nicht machen, hätten die Rangers noch weniger Punkte.
Ja, und ist halt auch eine blöde Situation jetzt, weil der Kader eigentlich so von den Topspielern bis auf Panarin, dessen Vertrag jetzt nach dieser Saison ausläuft, aber der steht ja sonst, denn das ist die Baniat, Miller, Lafrenière haben jetzt alle bis 2030 aktuell einen Vertrag, du hast eine Verteidigung.
Wobei ganz viele Leute sagen, dass Zibanejad eigentlich ein Buyout-Kandidat wäre, ne? Weil er ja auch letztes Jahr schon richtig schwach war. Also, ja. Keine Ahnung.
Du hast Fox bis 2029, Gavrikov und Borgen, die beiden am nächstbesten bezahlten Verteidiger, auch bis 2030 und natürlich Shesterkin, der auch bis 2030 einen dicken Vertrag hat. Insofern steht eigentlich dieses Gerüst des Teams aktuell.
Gucken wir mal über den Fluss nach New Jersey. Wenn er mal daher fährt, da läuft es ganz gut, oder?
Was machen wir insgesamt mit den New Jersey Devils? Also wir haben ja am Donnerstag immer in den 10 Minuten Eishockey, haben wir immer dann eine Division, die wir uns genauer anschauen. Da werden wir natürlich dann, wenn wir dann in der Metropolitan landen, auch über die Devils genauer sprechen. Aber die waren jetzt in den letzten Jahren nie so ein Kandidat, wo ich gesagt habe, okay, die kommen sehr, sehr weit im Osten oder sind ein Kandidat, die jetzt den Osten gewinnen. Teilweise sogar die Playoffs verpasst, aber jetzt 8 Siege in Folge, noch nicht glatt verloren, sind Erster im Osten. Haben jetzt auch Colorado geschlagen, absolut Top-Team, also eins der besten Teams im Westen. Hughes geht ab ohne Ende, wieder 2 Tore gemacht gegen die Avalanche, auch das in der Verlängerung, als das gewonnen haben. Bester Torjäger der Liga mit 9 Toren aktuell. Also es ist nicht nur Hughes, aber der ist natürlich, steht natürlich für diesen Erfolg aktuell und für das, was die spielen.
Ja, ich meine, es ist auch krass, dem zuzugucken, ne? Also wie der sich den Puck hinten schnappt und einfach so alleine durchgeht, das wird einer irgendwie NHL auf der Playstation auf niedriger Schwierigkeit spielen. Man muss auch sagen, er hat jetzt auch schon 26 Mal den Puck verloren, das ist sogar negativ in der ganzen Liga. Also alles klappt bei dem jetzt auch nicht, aber Jack Hughes hat auf jeden Fall einen richtig heißen Saisonstart. Kommen wir mal zu meinem Top des kompletten Wochenendes. Ich habe nämlich gestern Tampa gegen Vegas geguckt und da ist ein absolutes Highlight passiert. Ein Tampa-Spieler, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, schießt den Puck quasi tief. Der Schiri steht so auf Höhe, Bulli Reise ungefähr an der Bande, merkt, der Puck geht ein bisschen hoch, zieht so den Ellbogen hoch, um sich zu schützen. Der Vegas-Torwart geht schon hinters Tor, um den Puck abzufangen, aber der Schiri fälscht das Ding ab und der Puck landet im Tor. Wir reden also über ein Schiedsrichter-Tor und alle jubeln und dann ist der Schiri natürlich direkt in den Arme ausgebreitet, zählt nicht, ist der Puck darf nicht vom Schiedsrichter ins Tor gehen. Und da mehrere Sachen, die ich daran lustig fand. Erstmal, Spieler und Trainer diskutieren danach mit dem Schiri, was mir wieder mal zeigt, dass die überhaupt keine Ahnung von den Regeln haben. Das haben wir ja schon häufiger mal gehört. Und ich glaube, selbst Lars Brüggemann hat doch mal gesagt, dass er alle Regeln erst so richtig kannte, als er selber Schiri geworden ist. Also es ist wirklich krass, wie viele Spieler diesen Sport professionell ausüben, aber die Regeln nicht kennen, zumindest manche Regeln. Und lustig wäre auch gewesen, hätte das Tor trotzdem gezählt, nämlich es war von Carl Lindbom das allererste NHL-Spiel, also sein Debüt. Und stell dir mal vor, du kriegst bei deinem Debüt ein Tor vom Schiri rein. Das wäre natürlich eine geile Geschichte gewesen. Aber das Witzigste war, dass der Schiri dann natürlich sofort zur Mitte gegangen ist und die Ansage über die Lautsprecher gemacht hat und dann irgendwas so sagte wie, puck was deflected by an official. Und dann hat der TV-Reporter gesagt, naja, hätte er sagen können, by me. Das fand ich auch sehr schön, ehrlich gesagt.
It was my goal. It doesn't count. Aber also, mal ganz ehrlich, ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich genau nachschauen müsste bei den Regeln. Aber dass das nicht zählen darf, ist ja wohl völlig klar. Also, das kann er nicht sein. Schiris Luft hieß es früher im Fußball immer. Aber,
ja, wobei, da mittlerweile auch abgepfiffen
wird. Mittlerweile wird abgepfiffen, genau.
Ne? Früher war wirklich immer so, nach dem Motto, so eine imaginäre Wand, wo der Ball dann abprallt. Beim Eishockey ja auch. Ich glaube, es wird ja auch nicht grundsätzlich abgepfiffen, wenn Linienrichter oder ein Schiri den Puck berührt. Das passiert ja immer häufiger oder immer häufig, immer wieder, wollte ich sagen, dass irgendwie gerade in Unterzahl einer einen Puck rausschießen will, dann bleibt er irgendwie beim Linienrichter hängen, alle regen sich auf. Da wird ja auch weitergespielt. Nur halt darf der Puck vom Schiedsrichter aus nicht direkt ins Tor fliegen.
Schauen wir weiter in die NHL und sind beim Club von JJ Peterka, bei den Utah Mammoth. Das ist wirklich mammutmäßig, was die aktuell spielen. 7 Siege in Serie, sind Erster im Westen. Peterka spielt auch gut, aber Nick Schmaltz ist richtig stark zu sein. Er hat 7 Spiele in Folge gepunktet und damit 14 Punkte, also 2 Punkte pro Spiel. Und ist jetzt auf einmal Topscorer. Nick Schmaltz, hätte ich auch gesagt, ja, zu dem Zeitpunkt. Auf jeden Fall Schmaltz vorne. 16 Punkte. Vorher, was hat er so Statistiken gehabt vorher?
Schmaltz? Ja, ich habe es mir angeguckt. Er hat schon so mal Saisons gehabt mit 50, 60 Punkten, auch mehrere mit 20 und ein bisschen mehr Toren. Aber das war jetzt nie ein Mann, der ganz weit oben gelandet ist und irgendwie sowas wie 50 Tore macht oder 100 Punkte. Und on pace wäre er das ja, abwarten, ob er so durchhält. Aber dass Nick Schmaltz Ende Oktober NHL Topscorer ist, hätte ich nicht zwingend erwartet.
Ich auch nicht. Aber läuft für ihn und läuft für die Utah Mammoth. Dann läuft für einen anderen auch richtig was. Macklin Celebrini. 9 Punkte in den letzten 3 Spielen. 4 Tore, 5 Vorlagen. Wir hatten ja auch schon den Hattrick angesprochen. Ich glaube, das war am Freitag. Und ist jetzt als zweitschnellster Teenager der NHL-Geschichte bei 12 Punkten in einer Saison. Ich hätte jetzt gesagt, der schnellste war Wayne Gretzky, aber es ist tatsächlich ein anderer gewesen.
Ja, nämlich Herr Crosby und McDavid konnte es ja nicht sein, weil er sich ja so früh verletzt hat, glaube ich zumindest, war das doch in der Saison. Also Celebrini spielt überragend, der hat ja auch eine krasse Verantwortung. Ich meine, der Typ ist noch Teenager und spielt 22 Minuten pro Spiel. Insgesamt muss man natürlich sagen, dass San Jose ein Flop ist, also immer noch einzige Team ohne glatten Sieg. Sie haben jetzt mal am Wochenende 2 von 3 Spielen gewonnen, aber natürlich jeweils noch mehr als 60 Minuten. Und die haben auch absolut unterirdische Werte, was jetzt so Expected Goals oder Corsi angeht. Das ist tief in den 40ern alles. Und man muss auch sagen, abgesehen von diesen Teenagern, also Celebrini, Smith und sowas, kommt da halt viel zu wenig. So ein Klingberg, so ein Toffoli, ein Skinner, Winberg, da kommt einfach fast gar nichts. Ne? Also Celebrini, super, Riesengeschichte und wahrscheinlich sogar noch höher einzuordnen, dass er so stark spielt, obwohl der Rest des Teams so schlecht ist. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass irgendjemand in San Jose sagt, hey, weil unsere Teenager gut sind, ist das eine tolle Saison für uns.
Schauen wir nochmal in den Osten. Da haben wir ganz verrückte Statistik, finde ich, bei den Carolina Hurricanes. Die schießen pro Spiel 3,75 Tore. Das ist eine richtig gute Offensive.
Ja.
Aber sie schießen vor allem 5 gegen 5, weil die Powerplay-Quote, die ist nur 6,9%.
Das ist doch Wahnsinn, oder?
Ja,
Also ich habe eben angeguckt, Powerplay-Werte, weil ich mir wissen will, ist ja ganz top. Und dann habe ich gesagt, ich bin in der Zeile verrutscht, weil unter 10% ist ja schon mal Wahnsinn, aber erst recht für ein Team, was so viele Tore schießt. Also Carolina Powerplay, wirklich ein absoluter Flop. Und noch ein Flop, wir müssen über Sam Montembeault reden. Letztes Jahr einer der Leistungsträger der Montreal Canadiens. Ne? Wir wissen alle, Montreal und die Torhüter eine ganz spezielle Verbindung. Natürlich ist er jetzt nicht irgendwie auf einer Ebene von Ken Dryden, Patrick Roy oder Carey Price oder sowas. Ne? Aber zumindest hat er eine richtig starke Saison gespielt, war wirklich einer der Helden und jetzt steht er irgendwie so komplett neben sich. Ne? Nur 84% gehaltene Schüsse, fast 4 Gegentore pro Spiel, ist auch somit der schlechteste Mann, was Goal Saves oder was above expected angeht, nämlich -6, aber in Montreal gibt es ja trotzdem immer einen guten Torwart, dafür kommt nämlich Jakub Dobesch, wird das ausgesprochen?
Ich würde sagen Dobesch, weil der hat nämlich einen Hackel auf dem Mess. Ne? Der Hackel ist es immer bei den Tschechen, der Hackel.
Der ist wiederum der Montreal gerade die ganzen Punkte sicher hat, nämlich der hat 94% gehalten, kassiert unter 2 und hat schon 9 Tore weniger kassiert, als er statistisch müsste. Also in Montreal gerade so ein bisschen so eine Ablösung, was die Nummer 1 angeht, mal sehen, ob so bleibt.
Und Dobesch damit in Back-to-Back-Seasons jeweils die ersten 5 Spiele gewonnen. Erster Rookie in der NHL-Geschichte, dem das gelingt.
Ja, was haben wir denn noch auf der Flop-Seite? Oh ja, Mitch Love, Co-Trainer in Washington, ist entlassen worden. Offizieller Grund ist eine Untersuchung der Liga gegen ihn. Aber Frank Saravalli von Daily Faceoff hat jetzt verkündet, dass es um häusliche Gewalt geht und dass die NHL ihn deswegen quasi das untersucht. Und Washington hat dann direkt reagiert und ihn sofort freigestellt. Und ja, natürlich ein Never-Ending-Thema in dieser Liga, was Gewaltausbrüche auch abseits des Eises angeht.
Und dann haben wir noch ein paar Meilensteine, damit wir hier positiv rausgehen und optimistisch in die Woche. Kucherov mit seinem 1000. Punkt, Kaprizov, der teuerste Mann der NHL, 400. Punkt im 329.
Spiel. Aber der spielt ja noch nicht so lange da, ne?
Nee, aber also muss halt sagen, von den aktiven Spielern waren es jetzt nicht so viele, die diesen Meilenstein schneller geschafft haben. Also das ist schon ein elitärer Club da.
Ja, Crosby, McDavid, Ovechkin, Malkin, dann ist er quasi auf Platz 5 und drei Russen dabei, auch interessant. Aber ja, ich hätte irgendwie, wenn der ja auch nicht mehr der Jüngste ist, hätte ich irgendwie gedacht, der hätte schon irgendwie, ich weiß nicht, 600-700 Punkte oder so, aber klar, der kam halt relativ spät erst rüber und es könnte bald auch noch was Historisches passieren, vielleicht sogar jetzt die nächsten Tage, denn Herr Ovechkin steht jetzt bei 899 Toren, könnte also der erste Spieler der NHL-Geschichte werden, der die 900-Tore-Marke knackt und Herr Pastrnak ist auch nicht mehr weit von der Meilenstelle weg, steht nämlich bei 396 Toren, ist also kurz vor der 400.
Das ist alles, was heute in die Tops und Flops des Eishockey-Wochenendes passt. Vielen Dank fürs Zuhören. Morgen sind wir dann am Dienstag natürlich auch nochmal genauer in Europa und vor allem geht es ja dann schon weiter in der DEL. Es wird eine geile Woche. Ich bin hyped! Der Schmickerat auch.
Boah, ich hab Bock auf die toten Hosentrikots, sagen wir mal so.
And I need some FC Bayern München.
Lieblingssong von den Toten Hosen? Vielleicht noch zum Abschied, was ist dein Lieblingssong von den Toten Hosen?
Ach so, der Klassiker meiner Jugend war immer Hier kommt Alex.
Hier kommt Alex, war der Klassiker der Jugend?
Ja.
Und alles nur, wow.
Auch ein großer Song, ja.
Ja, also siebte meine, Klasse war das.
Ist ja schon ziemlich viel, das ist ja fast schon Schlager, was da so entstanden ist, aber so.
Ja,
aber
das ist für mich, weil das war, siebte Klasse so ungefähr war das, als der rauskam und der, da war im Schullandheim.
So lange hast du? Ich dachte, du hättest vorher schon abgebrochen.
Okay. War im Schullandheim und da lief das in der Jukebox immer. Die zwei Sachen. Ja. Alles nur, weil ich die Liebe, wie heißt das eigentlich offiziell? Nicht Schrei nach
alles
Liebe.
Alles aus Liebe.
Alles aus Liebe. Schrei nach Liebe ist von Ärzten, ja genau. Aber was das zweite Mal, was man hier immer, beinahe wie ein Rogger, beinahe wie ein Schobber, beinahe wie ein Fletschbier, beinahe geht es ab. Egal, reicht jetzt.
Ja, es reicht.